Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. Die Königin ist beigesetzt worden. Es war eine Trauerfeier, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Zumindest haben wohl noch nie so viele Menschen live einen Abschied verfolgt. Bis zu 4 Milliarden haben eingeschaltet, wird geschätzt. Sie haben eine Trauerfeier gesehen, die auch gezeigt hat, wie eng das britische Königshaus verbunden ist mit der anglikanischen Kirche. Wir schauen gleich genauer auf das Verhältnis der Krone von England zur Kirche von England. Danach stellen wir Ihnen einen katholischen Priester vor, der sich gegen das Priestertum ausspricht, den Theologieprofessor Martin Ebner. Und wir schauen auf die Philippinen. Dort sind Ehescheidungen nach wie vor verboten, auch wegen des Widerstands der katholischen Kirche. Aber es tut sich dort etwas in Kirche und Gesellschaft. Das sind heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Weltliches Oberhaupt der Church of England, das ist der neue König Charles III. Er folgt auch hier auf seine Mutter Elisabeth. Denn die englische Kirche ist traditionell eng verbunden mit der britischen Krone. Die Kirche hat sich im 16. Jahrhundert grundlegend verändert, als auch auf dem europäischen Kontinent die Kirche munter reformiert wurde. England hat aber einen etwas anderen Weg eingeschlagen als die Reformation in Mitteleuropa. Und heraus kam eben die Church of England. Sie ist die Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft. Und vereinfacht ausgedrückt sind Theologie und Gottesdienste so eine Mischung aus katholischer Kirche und evangelischer Kirche. Entscheidend dafür und auch für die Abspaltung von der römisch-katholischen Kirche war König Heinrich VIII. Mit ihm beginnt Thomas Spickhofen seinen Blick auf König und Kirche auf der Insel.
Es war Heinrich VIII., einer der Vorgänger von Charles III., der die Kirche in seiner englischen Heimat im 16. Jahrhundert auf einen neuen Weg führte. Der Grund dafür war ein ganz weltlicher. Heinrich wollte sich von seiner zweiten Ehefrau scheiden lassen, aber der Papst, Clemens mit Namen, wollte ihm seinen Segen dafür nicht geben. Und so griff Heinrich zur Selbsthilfe. Der in vielerlei Hinsicht selbst herrliche Herrscher rief seine eigene Kirche aus, die Scheidung akzeptieren würde. Die englischen Bischöfe schlossen sich ihm an und die anglikanische Kirche war geboren. Vor gut 500 Jahren war das. Eine Staatskirche ist die anglikanische bis heute. Eine, die Gott geradezu auffordert, den König zu schützen.
God save the King!
God save the King!
Die Loslösung vom Vatikan brachte der anglikanischen Kirche eine gewisse Freiheit, aber auch die unlösbare Abhängigkeit von der Staatsspitze. Das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, jetzt Charles III., ist zugleich auch das weltliche Oberhaupt der Anglikaner mit der Gnade Gottes.
I, Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the faith.
Der Verteidiger des Glaubens, das ist der Monarch, das ist die Formel für das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Deren geistliches Oberhaupt ist der Erzbischof von Canterbury, nicht als Chef, nicht als Vorsitzender, aber als erster untergleichen. Bis 2012 war das Rowan Williams. Williams, der inzwischen im britischen Oberhaus sitzt, hat eine klare sozialpolitische Erwartung an den neuen Monarchen.
But I think it is crucial.
Ich glaube, es ist wichtig, dass sich der König nicht nur zu den konstitutionellen Pflichten bekennt, sondern auch zu einer Gesellschaft, in der niemand zurückgelassen wird.
Committed to a society where nobody gets forgotten.
Die Messen in der anglikanischen Kirche folgen im Wesentlichen dem katholischen Ritus. In weltlichen Dingen ist sie der reformatorischen Seite näher. Frauen können zum Beispiel Priesterinnen und Bischöfinnen werden. Priester dürfen heiraten. 25 Millionen Mitglieder zählt die Church of England. Doch die wenigsten gehen regelmäßig in die Kirche. Wie eng die Verknüpfung von Staat und Kirche ist, macht sich bei zahllosen Gelegenheiten bemerkbar. So gilt zum Beispiel die kirchliche Hochzeit gleichzeitig auch als staatlich anerkannte Eheschließung. Und bei der Krönung, die in den nächsten Monaten stattfinden soll, wird es der Erzbischof von Canterbury sein, der Charles III. Salbt und ihm die Krone aufsetzt.
Amen.
Gott schütze den König, Thomas Spickhofen über Kirche und Königshaus in England. Ein Priester, der sich gegen das Priestertum einsetzt, den stellen wir Ihnen jetzt vor hier im Deutschlandfunk. Hintergrund sind die Reformdebatten und Bemühungen in der katholischen Kirche in Deutschland. Die evangelische Kirche hat das Priestertum ja abgeschafft, schon ein paar Jahrhunderte ist das her. Sie kennt nur noch das Priestertum aller Gläubigen. Und auch in der katholischen Kirche gibt es Stimmen, die sagen, Priester brauchen wir nicht mehr. Einer, der das fordert, ist eins selbst zum Priester geweiht worden vor bald 40 Jahren. Martin Ebner ist katholischer Theologe und war Professor für Neues Testament. Inzwischen ist er emeritiert und hat jetzt ein Buch vorgelegt. Der Titel ist als Frage formuliert: Braucht die katholische Kirche Priester? Und Ebners Antwort lautet ganz klar nein. Simon Berninger fasst die Argumente zusammen.
Heute, sagt Martin Ebner, weiß er es besser. Zumindest besser als damals, am Beginn seines Theologiestudiums. Nun ist Erkenntniszuwachs nach einem ganzen Berufsleben wohl erstmal nichts Außergewöhnliches. Lange hat Martin Ebner als Professor das Neue Testament erforscht und gelehrt. Martin Ebner hat aber nicht nur Theologie studiert, um an der Uni zu lehren, wie zuletzt in Münster. Er wollte nämlich auch Priester werden. Und er wurde es. Am 26. Februar 1983 wurde er zum Priester geweiht. Heute stellt er dieses Amt mit seiner Expertise selbst in Frage.
Als ich ins Priesterseminar eingetreten bin, konnte ich das natürlich auch nicht wissen, dass das Priestertum im Neuen Testament keine Grundlage hat. Sie werden keinen einzigen Text finden. Und das kam ja auch auf die Tagesordnung, braucht die katholische Kirche Priester.
Martin Ebner meint die Tagesordnung beim synodalen Weg, auf dem die katholische Kirche in Deutschland auch das Priesteramt erneuern will. Über einen Reformentwurf konnte zuletzt Anfang September aus Zeitgründen nicht abgestimmt werden. Die Frage, ob die katholische Kirche überhaupt Priester braucht, steht also weiter im Raum. Allerdings präzisiert der Bochumer Neutestamentler Thomas Söding, zugleich Vizepräsident des Synodalen Weges:
Es wurde nicht gefragt, braucht die katholische Kirche Priester oder nicht. Das ist von rechtskatholischer Seite sofort so gedreht worden. Gefragt wurde: Brauchen wir in unserem Grundlagentext über das Priestertum eine Reflexion darüber, ob die katholische Kirche Priester braucht oder nicht? Das ist wohl ein großer Unterschied. Ich habe tatsächlich mit Ja deswegen gestimmt, weil die katholische Kirche darf nicht sozusagen die Arme verschränken und sagen, das ist doch völlig selbstverständlich. Nein, es muss alles in Frage gestellt werden können. Man muss aber auch alles, wofür man steht, auch erklären können.
Martin Ebner will die Frage stellen und erklären. Er hat Anfang September ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Braucht die katholische Kirche Priester?« Nein, sagt der emeritierte Neutestamentler, der selbst nach wie vor Priester ist. Da reiche schon eine Stichwortabfrage im Neuen Testament. Priester komme da quasi nicht vor, sehr wohl und häufig aber im Alten Testament, dessen Schriften zuerst die Glaubensgrundlage des Judentums waren, später auch des Christentums. Das Volk Israel jedenfalls war angewiesen auf Priester, die den Kult am Jerusalemer Tempel vollzogen. Aber das, wofür diese Priester einst da waren, habe sich für Christen erledigt.
Und das betrifft ausgerechnet den Satz, mit dem wir in unserer Zeit besondere Schwierigkeiten haben. Der Satz, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Wo man sich fragen kann, was soll das? Warum verlangt Gott ein Opfer, um sich mit Menschen zu versöhnen und so weiter? Den Satz muss man anders betonen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben.
So werde für Christen hinfällig, wofür die Priester am Jerusalemer Tempel bislang da waren, meint Martin Ebner.
Das ist im Grunde das Außerordentliche, das Alleinstellungsmerkmal des jüdischen Tempels, nämlich dass dort Priester durch ein Tieropfer die Sündenvergebung zusprechen. Das wird durch die Deutung des Todes Jesu im Neuen Testament in die Gemeinschaft der Glaubenden geholt. Das wird an den Heilstod Jesu glaubt, durch diesen Glauben die Sündenvergebung bekommt. Und dadurch ist eine Extrarolle von Priestern, die das in Gemeinden beanspruchen, Sündenvergebung, die Vermittler zu Gott sein wollen, für Christen ausgeschlossen. sag's mal, an dieser Härte.
Frei nach dem Motto, Jesu Wirken braucht keine Wiederholung, also auch keinen exklusiven Priesterstand mehr für den Altardienst. Das habe Konsequenzen für das Gottesdienstverständnis der katholischen Kirche, denn traditionell gilt die Wandlung von Brot und Wein auch als Opfer. Ebner stellt dies in Frage, wenn er den Mahlcharakter hervorhebt.
Ich habe natürlich auch einen Kelch, aber auf diesem Kelch ist die Emmaus-Szene abgebildet, eine Mahlszene, wo Menschen miteinander essen und trinken und sich an diesen Jesus erinnern und glauben, dass er dann da ist. Mehr nicht, es ist ein Mahl. Und natürlich, der Vorwurf kommt sofort. Alles, was ich hier vorschlage, klingt sehr evangelisch. Aber wir beten seit 50 Jahren, dass die Herde eins werde. Und jetzt wird sie nähert sich einander zu und jetzt ist plötzlich evangelisch ein Schimpfwort. Weil man natürlich immer im Kopf hat, die anderen müssen die Hürden überspringen und katholisch werden.
Evangelisch, für Thomas Söding ist das freilich kein Schimpfwort. Der Neutestamentler an der Uni Bochum hat auch kein Problem damit, wenn sich die katholische Kirche der evangelischen annähert. Im Gegenteil, ein besonderes Priesteramt wie in der katholischen Kirche lasse sich aber sehr wohl vom Neuen Testament her ableiten. Allen voran im Hebräerbrief, der dann doch explizit vom Priester spricht, und zwar von einem ganz bestimmten.
Jesus ist Priester, aber auf eine völlig andere Art, als das Priestertum, das am Tempel gefeiert hat. Aber es gibt eben halt eine Stelle innerhalb des Neuen Testaments, da wird gesagt, Jesus ist der hohe Priester, er ist nicht ein Priester unter vielen, sondern ist the one and only. Und das ist der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief schaut ganz genau hinein in die Bibel Israels, die ja die Wurzel des Christlichen ist. Und dort findet er eine archaische Gestalt, Melchisedek. Und das ist sozusagen ein Priester, der aus dem Off kommt, der mit Abraham verbunden ist, der in den Psalmen eine Bedeutung spielt und der soll diese Einzigartigkeit des Priestertums Jesu Christi ausdrücken.
In dieser Tradition stehe auch das hierarchische Priestertum, wie es beim Zweiten Vatikanischen Konzil der katholischen Kirche genannt wurde, neben dem Priestertum aller Gläubigen, frei nach dem Galaterbrief im Neuen Testament. Dort spricht Paulus davon, dass die Getauften alle eins in Christus sind. Thomas Söding erklärt das so.
Alle, die an ihn glauben, sind berufen, an diesem Priestertum Jesu Christi teilzuhaben. Aber er selber konnte ja nur wenige treffen. Er will aber, dass auch andere, die nicht ihn persönlich treffen, in der gleichen Intensität und Klarheit und wirksamen Kraft die Gnade Gottes erfahren können. Und deswegen muss er die Jünger berufen, bevollmächtigen und senden. Und damit das auf Dauer gestellt wird, bedarf es ganz bestimmte Einzelne, die diesen Freiraum für alle offen halten. Über die Voraussetzungen kann man allerdings sehr unterschiedlicher Auffassung sein.
Also bei der Frage etwa, ob tatsächlich nur Männer Priester werden können oder beim Thema Zölibat. Beides spielt bei Martin Ebner jedenfalls keine Rolle mehr, wenn er seine neutestamentliche Alternative zum Priestertum skizziert.
Die Frage ist, ob diese besondere Rolle, die es soziologisch geben muss, also Vermittler des Glaubens, rituelle Darstellung und so weiter, an einen Stand gebunden sein muss, dem monarchische Macht gegeben wird und den das Neue Testament eigentlich ausschließt. Also ganz konkret, kompetente Leute brauchen wir, die Riten vollziehen, die die Lehre verkünden und so weiter. Und die haben wir doch zuhauf. Die studierten Theologinnen und Theologen oder es gibt in jeder Gemeinde solche Leute, die haben ein ästhetisches Gespür für eine Liturgie. Nicht jeder kann das, darum sieht das auch manchmal so komisch aus, ja, weil die viel zu schnell laufen. Und das wären für mich Ämter, zu denen man ordiniert wird, auf Zeit am besten.
Amt statt Priesteramt also. Und für Martin Ebner geht das sehr wohl überein mit der Weihe, die er einst empfangen hat. Jedenfalls in seinem Selbstverständnis. Und das durchaus auch in Kontinuität zu seinem heute gewonnenen Nein zum Priestertum.
Also ich wollte nie Opferpriester werden. Ich bin doch kein Ding, das sich bespritzen lässt und weihen lässt. Ja? Also ich wollte Seelsorger werden. Und ich war immer glücklich in dieser Rolle. Als Seelsorger und als, denke ich, nicht jetzt eitel, ja, als kompetenter Vermittler des christlichen Glaubens.
Und davon dürfte eine zahlenmäßig kleiner werdende Kirche auch in Zukunft jede Menge brauchen, ob nun im Amt oder Priesteramt.
Priestertum, ja oder nein? Simon Berninger mit Stimmen zu dieser katholischen Debatte. Ehen, die kann man staatlich schließen lassen, wenn man das möchte. Und man kann sich auch wieder scheiden lassen. Das gilt in fast jedem Land der Welt und in vielen Ländern auch schon ziemlich lange. In Deutschland etwa, da gibt es die zivile Ehescheidung seit 1876. Besonders schwer tun sich damit bis heute einige Staaten, die katholisch geprägt sind. Irland zum Beispiel, da gibt es die Möglichkeit zur Scheidung erst seit 1995, in Chile erst seit 2004 und auf Malta sogar erst seit 2011. Zwei Länder gibt es noch weltweit, da kann man sich gar nicht scheiden lassen. Eines ist der Vatikan und das andere ist deutlich größer, das sind nämlich die Philippinen. Auch das ist ein besonders katholisches Land. Doch auch dort sieht es so aus, als könnte die Scheidung bald eingeführt werden, trotz Widerstand aus der Kirche. Felix Lill berichtet.
Edsel Lagman glaubt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch sein Land mit der Zeit gehen werde.
Die jüngsten Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Menschen dafür ist. Denn es ist ja so, dass wir hierdurch überhaupt nicht die Moral zerstören würden. Was wir fordern, ist ja nur die Auflösung von Ehen, die längst tot sind.
Der liberale Kongressabgeordnete Lagman stellt seit Jahrzehnten unermüdlich eine Forderung, die in den Philippinen immer wieder für Naserümpfen gesorgt hat.
Die Legalisierung der Scheidung würde es Eheleuten in den Philippinen, vor allem Ehefrauen, ermöglichen, eine gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen und endlich ein neues Leben zu beginnen.
Bisher ist das nicht möglich. Das südostasiatische 110-Millionen-Land gehört heutzutage zu den sehr wenigen Staaten der Welt, in denen das Gesetz keine Scheidungen erlaubt. Unter christlich geprägten Staaten gibt es ansonsten nur noch den Vatikan. So ist die hartnäckigste Gegnerin einer Legalisierung die im Land übermächtige katholische Kirche.
Principally the opposition comes from the Catholic hierarchy.
Opposition dagegen kommt vor allem von der oberen katholischen Hierarchieebene. Viele Priester sind stillschweigend für eine Legalisierung von Scheidungen. Aber sie können es nicht sagen, weil die Kirche sie dafür sanktionieren würde.
Sanctions from the Catholic hierarchy.
So Edsel Lagman. Immer wieder hat der Politiker, der seit 1987 Abgeordneter ist, Gesetzesentwürfe vorgelegt, die eine Scheidung ermöglichen sollten. Bisher ohne Erfolg. Mal fehlten die Mehrheiten, dann die Zeit im Parlament, dies durchzusetzen. Dann zuletzt die Pandemie. Nun hat Lagman sein Vorhaben erneut eingebracht und ist guter Dinge.
Wegen der neuen Regierung, die im Juli ihre Arbeit aufgenommen hat, habe ich große Hoffnungen. Der Präsident hat schon wohlwollende Bemerkungen gemacht.
80% der philippinischen Bevölkerung sind römisch-katholisch. Weitere 10% gehören anderen christlichen Kirchen an. Allen voran die katholische Kirche hat es bisher zu verhindern gewusst, dass Scheidungen eine Sache des Staates werden. Wenn Paare es nicht mehr miteinander aushalten, müssen sie bei Priestern und kirchlichen Stellen darum bitten, dass ihre Ehe annulliert wird. Allerdings sei das kein Spaziergang, sagt etwa die geschieden lebende Milagros Fernandez.
Ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet und seit 5 Jahren geschieden. Aber ich führe immer noch den Namen meines Ex-Mannes, weil ich offiziell noch seine Ehefrau bin. Er hat eine neue Familie, sogar mit Kindern. Und ich lebe mit den 2 Kindern, die ich mit ihm bekommen habe.
Milagros Fernandez, die sich als gläubige Christin versteht, trennte sich von ihrem Ex-Mann, weil er eine heimliche Beziehung zu einer anderen Frau hatte. Für ihre Kinder sorge sie heute alleine. Einen neuen Partner zu finden, sei als verheiratete Frau schwierig. Einen Antrag auf Eheannullierung bei ihrer Kirche ist für Fernandes aber keine Option.
Das versuche ich gar nicht erst. Die Kirche würde meinen Fall wahrscheinlich gar nicht anerkennen. Viele Fälle bleiben auch lange unbearbeitet. Oft müssen Betroffene lügen oder übertreiben, damit ihre Fälle vielleicht durchkommen. Und ich könnte es mir gar nicht leisten. Man müsste insgesamt ungefähr 500.000 Pesos ausgeben. Das ist viel Geld hier.
Eine halbe Million Pesos entspricht rund 8.800 Euro. Tatsächlich ist eine Scheidung bei solchen Bearbeitungs- und Anwaltsgebühren schon aus finanziellen Gründen für die meisten Menschen in den Philippinen nicht möglich. So setzt sich Milagros Fernandes seit einigen Jahren mit der NGO Divorce Pilipinas dafür ein, Scheidungen zu legalisieren. Die Scheidung in die Hände des Staates zu geben, unterstütze sie zu 100%.
Falls das Scheidungsgesetz durchgeht, kann ich vielleicht einen neuen Partner finden. Ich bin jetzt 50 und könnte mein Leben dann neu ordnen. Ich bin auch optimistisch, dass es bald klappt. Es gibt immer mehr Unterstützung für unser Vorhaben. Die jüngere Generation von heute versteht, dass Scheidungen manchmal nötig sind.
Doch es gibt auch weiter Widerstand gegen das geplante Gesetz. Die katholische Bischofskonferenz der Philippinen hat ein Interview zum Thema abgelehnt. Anders der katholische Priester Flavio Villanueva. Er ist im Land für seine fortschrittlichen Positionen bekannt. Doch selbst er ist skeptisch.
Das ist ein kontroverses Thema. Die katholische Kirche ist bis heute der Auffassung, dass die Heiligkeit der Ehe umfassend ist und nicht kompromittiert werden darf. Sobald der Segen der Kirche ausgesprochen ist, ist die Ehe besiegelt. Andererseits sind wir nun mal menschlich und für eine Ehe besteht die Minimalbedingung der Liebe. Wenn man nun über die heutige säkulare und unsichere Zeit nachdenkt, in der Verpflichtungen nicht mehr sonderlich beliebt sind, warum soll man die Menschen dann leiden lassen?
Selbst Villanueva teilt die Auffassung der Kirchenleitung, dass die Entscheidung, ob eine Ehe annulliert werden kann, bei der Kirche bleiben solle. Auf die Frage, ob er das Scheidungsgesetz unterstützt, sagt der Priester unmissverständlich:
Das kann ich nicht. Ich traue dem Staat bei dieser Sache einfach nicht.
Dabei wäre das Gesetz, das Edsel Lagman durch den Kongress bringen will, kaum revolutionär. Lagmans Konzept von Scheidung ist konservativ. Paare müssten sich, wenn der Gesetzesentwurf durchkommt, wie zuvor schon rechtfertigen, warum sie sich scheiden lassen wollen. Allerdings beim Staat und nicht mehr bei der Kirche. Im Übrigen wäre auch künftig längst nicht jeder Grund legitim.
One of these causes would always be marital infidelity.
Einer der Gründe wäre Untreue, die auch bewiesen werden müsste, oder Missbrauch sexueller, körperlicher oder ökonomischer Art. Es muss einen Grund geben, nicht einfach so, weil die Eheleute nicht mehr zusammen sein wollen. Wir wollen keine Scheidung per Notar, wie in Lateinamerika, oder per E-Mail, wie in Portugal.
Ob sich die Philippinen dazu durchringen, Scheidungen gesetzlich zu ermöglichen, könnte sich schon im kommenden Jahr herausstellen.
Felix Lill war das über die Scheidungsdebatte auf den Philippinen. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nachhören können Sie die Sendung nochmal auf deutschlandfunk.de, wenn Sie möchten, und auch in der DLF Audiothek App. Morgen geht es hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft um Brasilien, denn dort wird in knapp 2 Wochen gewählt, unter anderem der Präsident. Was hat das mit Religion zu tun? Die Religionsgemeinschaften spielen in diesem Wahlkampf eine wichtige Rolle. Mehr dazu morgen ab 9.35 Uhr hier bei Tag für Tag. Gleich gibt es hier im Deutschlandfunk aber erstmal die Nachrichten und dann die Sendung Sprechstunde. Da geht es heute um das Thema Krampfadern. Für Ihr Interesse bedankt sich Christian Röther.